So, also wir sind in der Bergpredigt und ja, ich habe mir es halt wieder durchgeschaut. Es ist unglaublich, was da drinnen steckt. Ich möchte euch, dass wir uns ein wenig wieder Gedanken machen, dass wir ganz kurz die Hauptteile wiederholen und dann wollen wir uns halt besonders mit dem Thema auseinandersetzen und zwar mit dem Thema bezüglich einem Herrn dienen, Geld und diese ganzen Dinge. Das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Ja, die Bergpredigt, haben wir ja gesagt, das ist eigentlich, könnte man es nennen, auf der zweiten Seite seht ihr das, die Verfassung des Reiches der Himmel. Hey, da haben wir es gleich da. Super, auf der zweiten Seite sind wir. Genau, da sind wir jetzt. Gell? Und das gehen wir jetzt ein wenig durch. Und wir haben gesehen, wenn wir die Bergpredigt durchlesen, dann muss uns bewusst sein, das Ganze hat nur einen Sinn, wenn wir wirklich an Herrn glauben. Also wenn die unsichtbare Welt für uns nicht Realität ist, dann ist es sinnlos. Weil wie können wir uns dann freuen, wenn wir leiden, oder? Wie können wir, wie es dann da steht, glückselig die reinen Herzen sind, glückselig die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen, glückselig die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Wie kann man in der Gegenwart glückselig sein, wenn man total benachteiligt ist? Wenn man durch Leiden durchgeht, wenn man verfolgt wird, wenn Traurigkeit da ist. Wie ist das möglich? Und wir werden dann sehen, wenn wir das wirklich leben, was die Bergpredigt sagt, das ist nur dann möglich, wenn wir wirklich einen lebendigen Glauben haben. Wir haben als erstes die Glückseligpreisung, dann sehen wir das Prinzip, dass wir Salz und Licht sein sollen durch das Tun der Worte Jesu. Wir sollen Salz und Licht sein durch das Tun der Worte Jesu. Und alles, was uns die Bergpredigt sagt, Geschwister, ist uns nicht angeboren, sondern sie zeigt uns das Gegenteil von dem, was aus uns selber kommen würde. Wer liebt schon seine Feinde? Wenn es irgendwie geht, dann haben wir einmal eine, oder? Wenn es irgendwie geht, werden wir uns rächen. Wenn es irgendwie geht, werden wir unsere Lüste und Begierden ausleben. Wer will sich denn schon selber beschneiden, oder? Wenn es irgendwie geht, schauen wir, dass wir Geld zusammenhorten. Wenn es irgendwie geht, schauen wir, dass wir schlecht über den anderen reden, damit wir selber besser dastehen. Also das, was wir in der Bergpredigt lernen, ist uns nicht angeboren. Das stellt alles auf den Kopf, was von uns aus herauskommen würde. Und das ist das so Faszinierende, dass wir nur dann Salz und Licht sein können, wenn wir gegen den Strom schwimmen. Es ist oft ganz interessant, also jetzt fische ich fast nichts mehr, aber es gibt ja so Fische, so Bereiche in der Donau und so, da brauchst du ein irrsinnig schweres Blei, damit du das grundeln kannst, nicht? Das heißt, da sind Fische, die ständig mit äußerster Kraft gegen den Strom schwimmen, weil sonst reißt es mit. Die haben natürlich eine Kondition, die haben das gelernt, die sind da hineingekommen. Und so in gewisser Weise, das gilt auch für uns, dass wir ständig gegen den Strom schwimmen, denn wehe, du lässt nach, dann reißt dich mit. Und das kennen wir ja bei uns selber, dass wir manchmal Gefühle haben des Neides, dass wir manchmal uns irgendwie gehen lassen. Was passiert denn dann? Dann geht es nach unten, oder? Dann sind wir so wie die anderen. Dann sind wir kein Salz, dann sind wir kein Licht, dann sind wir kein Zeugnis. Und Zeugnis können wir nur sein, wenn wir anders sind. Und wir sehen im ersten Hauptteil wieder unseren angeborenen Egoismus in unseren Beziehungen. Und da sehen wir das, bleiben wir jetzt einmal da, Unversöhnlichkeit und Bitterkeit. Wie viele Beziehungen sind davon geprägt, von Unversöhnlichkeit und Bitterkeit? Sogar bis in die christlichen Ehen hinein, sogar bis in die Gemeinden hinein, sehen wir das, obwohl es uns der Herr so klar sagt. An was erkennen wir das, dass wir Christen sind? An was kann man es erkennen? An der Liebe, die wir untereinander haben. An was kann man erkennen, dass wir Christen sind? An funktionierenden Ehen, wo es zwar Konflikte gibt, Probleme gibt, Tiefs gibt, das darf sein, aber wir kommen immer wieder drüber und wir wachsen immer tiefer zusammen. So kann ich zumindest aus meiner Ehe das sagen. Also Unversöhnlichkeit, Bitterkeit, das ist genau das, was den Menschen prägt, oft über Jahrzehnte, ja gar Jahrhunderte. Wir kennen das Also ich habe das gesehen, da haben sie so einen Bericht gebracht von einer Tiroler Familie und da ist irgendwas Furchtbares passiert, das weiß ich selber keiner mehr gescheit, was genau war. Und von da weg, über lange, lange Zeit, wachsen die Kinder schon auf in dem, dass sie diese andere Familie hassen. Und dort, die Kinder wachsen auch wieder auf, dass sie die hassen. Und so geht es dahin, Unversöhnlichkeit und Bitterkeit. Und der Herr sagt ganz, ganz deutlich, dass wir hingehen sollen und uns versöhnen sollen. Und das ist jetzt ein kurzer Exkurs. Versöhnung ist nur möglich, wenn wir beidseitig Einsehen haben. Also es kann auch sein, dass der eine von sich aus seine Sünde sieht und der andere sieht es nicht oder ist nicht bereit. Das kommt auch oft, sehr oft vor. Dann kann ich zumindest von mir aus einem Menschen vergeben und nicht mit dieser Last weiterleben, oder? Das ist ganz wichtig. Also ich kann von mir aus das bereinigen, auch dann, wenn eine Gesamtversöhnung nicht möglich ist, weil der andere nicht bereit ist dazu. Und das ist für mich so wichtig, also wenn ich jetzt sehe, hopp, da ist was daneben gegangen oder es hat wer was gegen mich, dann suche ich das Gespräch. Du, was ist denn los? Und dann kommen oft Missverständnisse einmal zutage. Dann kommen Dinge zutage, die man vielleicht übersehen hat, die man gar nicht so gemeint hat. Kennst du sicher, oder? Also sehr oft ist es bei den Frauen so, dass sie irgendwas missverstehen. Wir Männer wissen dann nicht, was haben wir denn eigentlich schon wieder angestellt. Weil das oft, was man sagt, ganz anders verstanden wird. Und das kann natürlich umgekehrt auch so sein. Und dann kommt Verletzung. Und dann ist wichtig, dass man das ausspricht und wenn man eindeutig einen Fehler sieht, auch drüber sagt, du, das tut mir furchtbar leid, ich möchte mich versöhnen. Und der Herr sagt, wenn du zum Altar gehst, deine Gabe hast, das ist ja nur jetzt vom alttestamentlichen Glauben her, dann geht, lass die Gabe liegen und versöhne dich. Und das heißt ja für uns, dass wir, wenn wir in Unfrieden sind, dass wir einfach einmal den geistlichen Dienst zurücklassen und das zuerst lösen. Und dann erst lösen wir das andere. Unser Zorn gehe nicht unter, heißt, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Könnte man sagen, Paulus, du gewährst ja dem Zorn ein Recht zu. Er darf zwar nicht bleiben, aber sein darf er. Und da kommt man vor, ja, das ist ja so, oder? Unsere Gefühle sind ja da, unsere Verletzungen sind ja Realität. Es geht nur darum, wie gehen wir denn damit um? Wie lösen wir denn Konflikte? Und da haben wir das einmal als nächstes, den Ehebruch im Herzen. Auch das ist ganz wichtig. Auch die Ehe ist was extrem Schützenswertes. Und da möchte ich einfach nur einmal sagen, wir können, niemand steht da drüber in diesen Bereichen, aber wir haben es trotzdem selbst in der Hand, wie wir uns dazu entscheiden. Also wenn du heute auf einer Firmenfeier einer netten Kollegin begegnest und die ist wirklich nett und sie sagt das auch, dass du auch für sie nett bist, dann habe ich jetzt die Entscheidung, wie gehe ich weiter vor? Und ich muss sagen, ich war schockiert vor kurzem, irgendwie bin ich heute noch ein bisschen naiv, wie sie mir mal erzählt haben, wer alles mit wem in der Firma, wo ich tätig bin. Und das hat mich eigentlich erschüttert, muss ich sagen. Da war eine Frau dabei, die war ein Jahr verheiratet, hat genau gepasst, bumm, auf der Firmenfeier. Woanders ist überhaupt gleich ein Baby entstanden. Und so lauter Verheiratete, zum Teil, wo ich sage, das schockiert mich eigentlich, das hätte ich nie für möglich gehalten. Aber da bin ich ein bisschen unbedarft in dem Bereich, weil man es nicht vorstellen kann, wenn man ein Jahr verheiratet ist, dass man sowas tut. Aber es passiert. Aber wir sehen, alles das beginnt im Herzen. Und wir haben diese Dinge in uns drinnen und es geht immer wieder darum, wie gehe ich damit um. Ich kann sagen, Herr Jesus, du siehst, ich fühle mich momentan angesprochen von dem Menschen. Das bringe ich einfach zu dir. Ich weiß, es ist Sünde. Hilf du mir durch deinen Heiligen Geist. Und das funktioniert. Also wir brauchen nicht glauben, dass wir drüber stehen, dann sind wir Heuchler, weil wir was vorspielen, was gar nicht da ist. Sondern Geistlichkeit beginnt in dem, dass wir da nicht mitgehen. Dass wir uns da vom Strom nicht wegreißen lassen. Und deshalb sagt der Herr, wenn du eine Frau ansiehst, ihrer zu begehren, dann ist das schon Ehebruch. Also Sünde beginnt im Herzen drinnen. Dann haben wir gesagt, das verbindliche Reden ohne Selbstüberschätzung. Ist auch ganz wichtig, dass wir auch ein Nein sagen können. Vorgestern war einer da, der wollte eine Unterschrift von mir wegen einem riesen Wohnblock, wo es gebaut wird, in Hohenzell. Und ich habe gesagt, du, ich unterschreibe nicht, weil ich eigentlich nicht dagegen bin. Ich bin froh, dass sie was tut. Aber da ist er da und Wahnsinn. Und ich habe gesagt, tut mir leid, ich kann es nicht sehen und ich will jetzt auch gar nicht darüber diskutieren, aber ich schaue mir es nur einmal an, das Projekt. Und dann sage ich das, ob ich dafür bin oder dagegen. Komm, gib mir die Hand. Der war so böse auf mich, dass er mir die Hand nicht einmal gegeben hat. Wir waren immer gut Freunde. Nur weil ich nicht bereit war, momentan Ja zu sagen zu dem, was er für wichtig hält. Und ich meine einfach, das gehört auch dazu. Der Herr sagt ja nicht, wir sollen nur Ja-Sager sein, oder? Sondern ein Ja sei Ja, ein Nein sei Nein. Das geht's. Das heißt, es kann auch Nein heißen. Josef hat auch Nein sagen müssen, wie er da ständig bedrängt worden ist. Also wir müssen oft Nein sagen in dieser Welt. Und auch wichtig ist, dass die Leute wissen, wo sie bei uns dran sind. Nichts Ärgeres, wenn du so einen allglatten Kerl hast, wo du nie weißt, wo du dran bist. Und er sagt so, dann tut er so und so. Das ist ganz was, was Gott überhaupt nicht will. Da kommt man auch immer mehr in einen Wirbel hinein. Ja, keine Vergeltung, kein Pochen auf Recht, die Feindesliebe. Also wo uns der Herr auch zeigt, wie gehen wir um, wenn Menschen uns verletzen, wenn wir tief bewegt sind, wenn andere über uns Unrecht sprechen zum Beispiel. Also ich glaube, ganz konkret heißt es für mich, ich bete zum Herrn, dass er mir hilft, mit dem richtig umzugehen. Und der Herr Jesus hat sich dem übergeben, von dem er gewusst hat, dass er gerecht richtet. Kennen wir die Stelle, 1. Petrusbrief. Und das ist im Glauben, oder? Das heißt, ich kann auch in diesem Leben vielleicht den Kürzeren ziehen, aber ich kann das jetzt einfach einmal so stehen lassen. Und der Herr wird es führen, wenn ich was dagegen tun kann oder muss, dass ich aus einem ganz anderen Herzen das mache, als wenn ich aus dem Fleisch zurückschlage. Das können wir aus dem Fleisch zurückschlagen. Mein gutes Recht, der gesunde Zorn, sind lauter so Schlagwörter, die falsch sind. Es gibt keinen gesunden Zorn. Das heißt, der Zorn ist immer was, er kann berechtigt sein etc., aber wenn ich aus dem Zorn handle, dann handle ich aus dem Fleisch, oder? Probier es einmal. Wirklich anders zu tun. Und das sagt ein Mensch, der ist wie neigt zum Jähzorn. Das ist angeboren. Kann man nichts machen dagegen. Dass es da ist. Aber ich kann sehr wohl was machen dagegen, dass ich aus dem nicht handelt. Genau da, um das geht's. Der andere ist zu passiv. Der lässt sich immer alles gefallen. Ist das richtig? Kann nicht sein. Die alte Mutter, die 40 Jahre lang nur unterdrückt worden ist von ihrem Mann. Dagegen halten hätte es müssen. In Liebe, damit beide eine erfüllendere Beziehung haben. So ist es jetzt verbittert, verbraucht. Also kenne ich einige so Fälle. Also ein Ja sei Ja, ein Nein sei Nein. Und als nächstes, wie gesagt, diese Feindesliebe, die ich schon angesprochen habe jetzt gerade, das zeigt sich in dem drinnen. Es zeigt sich, wenn ich wirklich meinen Feind lieben kann. Und jetzt nimm dir mal du einen Menschen, stell dir jetzt einen Menschen vor, den du gar nicht magst, der dir immer wieder böse, blöd begegnet. Der dich mobbt vielleicht sogar. Oder dein Chef, der nie zufrieden ist und dich immer frustriert. Das sind auch Feinde, oder? Das bewegt uns. Das ist was, was uns Substanz kostet. Und dann probieren wir das zu leben. Der Kollege, der sich profilieren will, indem dass er dich runterdrückt. Probier es einmal. Nicht das Böse mit Bösen zu beantworten. Also es sind lauter Dinge, die ganz fundamental in unseren Alltag hineinspielen. Und wenn wir das mit Gottes Hilfe leben können, dann sind wir Salz und Licht. Dann sehen wir den zweiten Hauptteil. Und da sehen wir einfach, dass es darum geht, dass wir die Dinge, auch die geistlichen Dinge, nicht tun, damit wir vor den Menschen gesehen werden. Das kann nämlich auch sein, dass wir praktisch Dinge tun, damit wir gesehen werden und seien sie noch so geistlich. Das geht jetzt in Richtung Motivation, in Richtung Anerkennungssucht, sage ich mal. Also wieder unser angeborenes Streben nach Ansehen. Und das kann genauso darin sein, weil ich denke, boah, der ist so fromm, Mann, der ist so treu und jetzt hat er wieder 100.000 Euro hergeben für das Projekt. Nicht? Oder boah, der hat sein Ding, seine Stellung aufgeben und wir wollen, dass die Leute das wissen, was ich tue alles, oder? Also das, um das geht's da. Und es geht letztendlich darum, wenn wir selbstlos leben für andere Menschen, dann soll es so sein, dass wir wissen, dass der Vater es sieht. Und es geht mir auch und so nicht anders. Und ich kann euch jetzt ein kurzes Beispiel nur von gestern bringen. Gestern sitze ich in meiner Freizeit stundenlang bei der Organisation zur Gemeindefreizeit. Also es sind über 100 Leute, ein paar Gemeinden, und das organisiere immer ich. Warum weiß ich eigentlich nicht, muss ich es einmal abgeben. Und dann habe ich mir direkt selber latern. Das ganze Haus war la, jeder war dort, da meine Frau Geburtstag bei einer Freundin, und ich sitze da stundenlang. Und ja, ich muss ehrlich sagen, das ist nicht immer leicht, dass man sagt so, dass man da alles so reinschiebt. Und dann ist mir so ein bisschen gegangen, wo ich mir dann gedacht habe, das stört mich jetzt eigentlich. Kein Mensch da, jeder auf der Garde, und ich sitze wieder da und schaue, dass das Ganze funktioniert. Und genau das ist der Punkt, Geschwister. Ja, warum sitze ich denn da und mache das? Ja, damit andere sagen, brav, gut, super. Von dem, es wird eher so sein, hey, da hast du einen Rechtschreibfehler drinnen. Du hast mich übersehen, du hast meine Kosten falsch berechnet. Warum fahren wir denn dorthin und nicht dahin? Kennt jeder, der organisiert, wie es dann auf einmal die Leute so überdankbar sein können. Und nichts passt. Aber warum tun wir es denn? Und das ist jetzt für mich, glaube ich, auch ganz wichtig. Weil ich kriege ja nur Anerkennung. Das ist, ich stehe ja da heraus, oder? Da gibt es ja viele, die was den Kinderdienst machen, die vieles, was gar keiner sieht. Wisst, das ist ja, warum machen wir es denn? Und da sehen wir das, der Vater, der im Verborgenen sieht. Und wieder brauchen wir Glauben. Glauben, dass der da ist, dass er wirklich das sieht, wenn es Menschen nicht sehen, wenn Menschen undankbar sind, wenn Menschen das nicht wertschätzen, was wir tun für sie. Gott sieht es. Und ich denke, da hat eine Mutter hat praktisch drüber geschrieben über ihr Abwasch, hier wird jeden Tag dreimal Gottesdienst geübt. Und das hat mir so gut gefallen, weil gerade das frustriert einen ja, dass immer wieder diese unbedankten Arbeiten, die einfach das Leben irgendwo ausmachen. Wenn wir sehen, wenn das Gottesdienst ist, der Vater sieht es im Verborgenen. Unsere Liebe, unsere Hingabe, unser Kämpfen, alles das weiß er. Und um das geht es da in diesem zweiten Hauptteil. Und ich denke, dass wir da wunderbar was rausgeholt haben, dass wir wirklich bewusst für den Herrn das machen und nicht, damit wir Ehre bekommen. Der Vater sieht es. Und das ist ja ganz wichtig, glaube ich. Wenn wir uns wirklich einlassen in das Reich Gottes, es wird nie, also das ist kein gutes Geschäft, sage ich jetzt einmal, wenn du dich ins Reich Gottes hineinwirfst und wirklich jeden Tag schaust für den Herrn, es ist kein gutes Geschäft, wenn du für dich das machst. Irgendwann gibst du es auf, in gewisser Weise. Es muss die Motivation wirklich die Sache selber sein. Und wirklich, dass wir dem Herrn dienen wollen. So, wenn du das abwiegst, wir machen alles ehrenamtlich, auch ich, wo jeden Sonntag woanders bin, alles ehrenamtlich. Alles in der Freizeit, die ganzen Vorbereitungen und. Also, das ist kein gutes Geschäft. Aber es ist wichtig, dass wir es tun. Und ich glaube, von dem lebt der Gemeinde, bereite ich gerade den ersten Petrusbrief vor für Wiener Freizeit. Und da ist es so schön, wo er sagt, wir sind heilige Priester. Also dieses allgemeine Priestertum nennt sie das, dass jeder ein Diener Gottes sein soll. Jeder. Das ist der ganz große Unterschied. Der alttestamentliche Dienst, da hat es die Priester gegeben, das ist gelaufen einfach. Mit und ohne die, mit und ohne Gott, mit und ohne Heiligen Geist, das waren festgelegte Riten, das ist abgegangen, ohne dass wir selbst da haben mithelfen müssen. Also du hast nur privat, persönliche Beziehung zu Gott aufgebaut. Heute ist es anders. Wenn du nicht mitarbeitest in der Gemeinde Ampfelwang, dann wird das Ganze zusammenbrechen. Es lebt von dem, dass jeder mitarbeitet, dass jeder seine Verantwortung sieht. Und das ist auch so das wirklich Wunderschöne. Wir kommen jetzt zum dritten Hauptteil. Wieder unser angeborenes Streben, die Sorge nach existenzieller Sicherheit an die erste Stelle zu setzen. Das kennen wir gar nicht, gell? Dass wir Sorgen haben oder dass wir uns über das Geld Gedanken machen oder dass wir eben nach Sicherheit streben. Genau um das geht's im gesamten Leben. Vor kurzem hat wer was Brutales gesagt. Er hat gesagt, es geht im Leben um Geld und Sicherheit, um Macht und Anerkennung und letztlich, dass unsere Triebe ausgelebt werden können. Um das geht es im Leben. Und noch, ciao, du hast das jetzt gut auf den Punkt gebracht. Und genau das spricht uns der Herr da jetzt an. Das steckt ganz tief in uns drinnen, dass wir Sicherheit haben wollen und dass wir einfach das Geld in erster Linie für uns haben wollen. Am besten aufhorten bis zu den Ur-Ur-Urenkeln, dass die auch noch abgesichert sind. Ich sage es jetzt einmal so. Und das, was wir heute da lesen, das ist das Markenzeichen des Laodicea-Christentums. Habt ihr jetzt sicher schon gehört, gell? Das ist genau das größte Problem, was wir heute haben. Uns geht es einfach zu gut. Der Standard ist zu hoch. Und unbewusst glauben wir, dass wir alles dafür tun müssen, dass dieser Standard bleibt. Wir tun uns irrsinnig schwer, sogar als Christen da zurückzusteigen. Ich denke mir mal, was wird wirklich sein in unserer Gesellschaft, wenn es einmal nicht mehr so weitergeht? Sagen wir nur, die Wirtschaftskrise hätte angehalten, das ganze System geht nach unten, der Staat kann die ganzen Sozialabgaben in dieser Form nicht mehr bezahlen. Ich glaube, die Leute dran durch. Wir glauben, das wird immer so weitergehen. Glaubst denn du das wirklich? Dürft ihr es nicht vergessen, der letzte Krieg war 1945 beendet. Das sind jetzt einmal 70 Jahre. Und vorher war immer Krieg. Und vorher waren die Menschen arm. Das, was wir heute haben, ist eine Ausnahmesituation, wo viele Dinge zusammenspielen. Aber man hat der Riesennachteil davon ist, dass wir uns das überhaupt nicht mehr anders vorstellen können. Jetzt denken, was unsere Eltern erzählen, was die gegessen haben nach dem Krieg, mit was die dankbar waren. Also Meerschweinchen haben sie sich gehalten, den Löwenzahn haben sie gesammelt. Das war ganz was Kostbares. Ich weiß nicht, ob ihr das auch, den könnt man übrigens jetzt auch sammeln. Wer tut's, ne? Der schmeckt wunderbar, Löwenzahnsalat. Natürlich Erdäpfeln, Polenta. Kennt ihr das Polenta? Das ist so eine gelbe Maisgeschichte. Und das haben sie gegessen, dass einer bei den Ohren rausgekommen ist. Weil dann die Kinder so trotz Hunger gesagt, Mama, wir mögen nicht schon wieder dasselbe. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, gell? Wie da die Menschen, es hat jetzt keiner von uns mehr erlebt, der Hubert eventuell, du hast das noch erlebt, wo wir sehen, jetzt haben wir genau das Gegenteil. Aber das, was wir hier lesen, ist hochaktuell, weil der Mensch ist einfach so, wie er ist. Damals waren die meisten Menschen extrem arm. Unvorstellbar arm. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und trotzdem haben sie genau dieselben Probleme gehabt wie wir, die wir im Vergleich dazu unglaublich reich sind. Also jeder von euch, sogar der Sozialhilfeempfänger, ist auf das gesamte Leben, also auf die gesamte Welt gesehen, unwahrscheinlich reich. Ja, du hast zumindest eine Wohnung, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast geregeltes Essen, du hast auch Zugang, auch wenn wir jammern, aber es ist trotzdem günstig. Also das Schweinefleisch zum Beispiel ist heute viel billiger als vor 30 Jahren noch, als Beispiel nur. In Italien habe ich geschaut, 10 Euro das Kilo. Also jetzt kostet da, in die Billigmärkte kostet ein Kilo Brot 70 Cent bis 80 Cent, nicht einmal ein Euro. Und. Aber damit möchte ich nur sagen, ob wir jetzt die Fülle haben oder so arm waren wie damals, es ist hochaktuell, was da steht. Und jetzt wollen wir als erstes einmal lesen. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln, auf Erden, wie die Motten, wo die Motten und der Rost sie fressen, wo die Diebe nachgraben und stehlen, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motte noch der Rost sie fressen, wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes, wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein, wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist einmal so der erste Bereich, 19 bis 21, beziehungsweise eigentlich dann bis Vers 24. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel. Ich vermute mal, dass sicher einer von euch dabei ist, er braucht jetzt eh nicht sagen, der einen Haufen Geld verloren hat, wie die Aktien zusammengebrochen sind. Und da haben wir es eigentlich schwarz auf weiß gehabt. Man hat gesammelt, auch Christen haben gesammelt. Und auf einmal war ein Drittel weg, die Hälfte weg. Was du nie hast vorstellen können, dass das passiert, ist genau passiert. Also diese scheinbare Sicherheit, die da aufgebaut wird, wir haben uns täuscht, das ist doch anders, Gottes Willen, was tun wir, Geld weg. Und jetzt denk einmal dran, wenn dieses Geld du investiert hättest in das Reich Gottes, vielleicht in jemand, der arm ist in der Gemeinde, in jemand in der Kinderpatenschaft, in einem Missionar, dann hättest du jetzt diesen Schatz im Himmel sichergestellt. Und das ist, was uns der Herr genau sagen will. Er sagt, Leute, investiert doch euer Geld dahin, wo es wirklich was bringt. Das bringt Zinsen, das kann ich euch sagen, die Kohle im Himmel. Die bringt Zinsen. Nicht das da auf der Welt.